NDR Info. Echo des Tages.
Eine lange Liste und trotzdem kein Ergebnis. Am Tag nach dem Koalitionsgipfel zeigen die Partner mit dem Finger aufeinander. Sie geben sich gegenseitig die Schuld daran, dass weder Transitzonen noch Einreisezentren beschlossen wurden. Gleichzeitig kommen neue kriegs- und krisengebeutelte Menschen über das Mittelmeer. 218.000 waren es allein im Oktober. Muss man sie in Deutschland noch mehr als bisher schützen? In etlichen Städten und Städtchen sind am Wochenende Flüchtlinge angegriffen worden. Die Zahl dieser Gewalttaten hat erheblich zugenommen, sagt auch das Innenministerium. Um all das geht es zunächst hier im Echo des Tages. Und zur Gewalt der Flüchtlinge, gegen Flüchtlinge, hören Sie auch einen Kommentar. Weitere Themen bis 19 Uhr. Die SPD hat ihre künftige Generalsekretärin vorgestellt. Brüssel stellt sich am Tag nach der Wahl in der Türkei auf einen selbstbewussten Partner in der Flüchtlingsfrage ein und verkneift sich Kritik. In Russland erhärtet sich der Verdacht, dass der Absturz des Airbus über dem Sinai kein unglücklicher Zufall war. Und bei der Lufthansa wollen die Flugbegleiter schon von Freitag an für eine Woche streiken. So viel bis 19 Uhr. Im Studio ist Sabine Rhein. Herzlich willkommen. CDU und CSU, genauer Angela Merkel und Horst Seehofer, sind sich einig geworden. Sie wollen Polizisten an der österreichisch-deutschen Grenze patrouillieren lassen. Sie wollen für 2 Jahre den Nachzug der Flüchtlingsfamilien aussetzen und Transitzonen einrichten, um von dort aus Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern gleich zurückzuschicken. Und einige weitere Punkte stehen noch auf einem sogenannten Positionspapier, das die neue Einigkeit der Unionsparteien belegen soll. Die SPD spielt dabei nicht mit, noch jedenfalls nicht. Vize Stegner spricht von einem Schäbigkeitswettbewerb, auf den man sich nicht einlasse. Und der Parteichef selbst hat gleich mehrere Gründe, das Papier abzulehnen. Dagmar Pepping berichtet.
SPD-Chef Sigmar Gabriel bleibt dabei. Mit seiner Partei werde es keine Transitzonen für Flüchtlinge geben. Dieser Vorschlag der Union sei Symbolpolitik, kritisierte der Vizekanzler seine Koalitionspartner CDU und CSU.
Wir werden uns nicht dazu hinreißen lassen, einen praktisch unsinnigen, rechtlich fragwürdigen und wenig hilfreichen Vorschlag durchzusetzen, damit es in der Union etwas gibt, was Horst Seehofer aus den gemeinsamen Verhandlungen mit Angela Merkel als Trophäe mit nach München nehmen kann.
Sigmar Gabriel war ziemlich in Fahrt. Der Grund, der Ablauf des gestrigen Sonntags. Zunächst hatte sich der SPD-Chef im Kanzleramt mit Angela Merkel und CDU-Chef Horst Seehofer zum Spitzengespräch getroffen. 2 Stunden lang, ohne Einigung. Was danach geschah, bezeichnete der Vizekanzler von der SPD als abenteuerlich. Gabriel verließ das Kanzleramt. Merkel und Seehofer machten jedoch weiter und verfassten ein 6 Seiten langes gemeinsames Positionspapier der Union zur Flüchtlingspolitik. Kernprojekt Transitzonen. Gedacht vor allem für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern. Anstatt solche Haftanstalten einzurichten, so Gabriel, sollte sich die Große Koalition lieber um die tatsächlichen Probleme kümmern.
Die Verfahren beschleunigen, schneller abschieben, schneller die Leute aus den Erstunterkünften rauskriegen, schneller Wohnungsbau in Gang setzen, Sprachförderung, Bildung, Kindertagesstätten. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und keine Scheindebatten über 2,4% der Zuwanderung zu führen. Das ist wirklich ein abenteuerlicher Vorgang.
Die SPD beharrt auf ihrem Vorschlag. Sie will Einreisezentren im ganzen Land einrichten, in denen sich alle Flüchtlinge registrieren lassen müssen. Wer sich nicht registrieren lässt, soll keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben und gegebenenfalls sogar sein Recht auf ein Asylverfahren verlieren, so Gabriel. Der SPD-Vorsitzende trifft sich am Donnerstag erneut mit Merkel und Seehofer. Von der Union will sich Gabriel nicht unter Druck setzen lassen.
Wenn es da keine Einigung gibt, dann gibt es halt keine Einigung.
CSU-Chef Horst Seehofer forderte die SPD auf, einzulenken. Das Positionspapier der Union zur Flüchtlingspolitik mit den Transitzonen sei ein erster wichtiger Schritt, dem weitere folgen müssten, sagte Seehofer in München.
Für den Moment bin ich zufrieden, aber wir haben noch ein gehöriges Stück Arbeit zu leisten.
Ziel sei weiterhin, die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, betonte Seehofer. Transitzonen oder Einreisezentren? Steht die Große Koalition auf der Kippe, wenn es beim erneuten Spitzengespräch von Merkel, Seehofer und Gabriel zu keiner Einigung kommt? Regierungssprecher Steffen Seibert spielt den Streit innerhalb der Dreierkoalition herunter.
Wir haben da einen offenen Punkt, den werden wir sachlich, vernünftig, konstruktiv miteinander besprechen.
Der Fahrplan dafür stehe, versicherte Merkels Sprachrohr mit einem Lächeln im Gesicht.
Aber Sorgen müssen Sie sich nicht machen.
Fortsetzung folgt im Koalitionsstreit spätestens am Donnerstag. Und während man in Berlin noch diskutiert und miteinander ringt, rechnet das Flüchtlingshilfswerk UNHCR vor, wie viele Menschen in den vergangenen Wochen ihr Leben für eine Zukunft in Europa riskiert haben. Hans-Jürgen Maurus dazu aus Genf.
Der Flüchtlingsstrom nach Europa reißt nicht ab. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind allein im Monat Oktober rund 220.000 Menschen an den Küsten Südeuropas gelandet. Das ist die höchste Zahl, die je in einem Monat erreicht wurde, betonte UNHCR-Sprecher Adrian Edwards in Genf. Außerdem liegt die Quote höher als die Zahl der Asylsuchenden im gesamten letzten Jahr. Im Vormonat September waren bereits 173.000 Menschen nach Europa geflohen. Die weitaus meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan, dem Irak und aus Eritrea. Die Flucht über das Mittelmeer birgt nach wie vor immense Gefahren. In diesem Jahr kamen erneut mehrere hundert Flüchtlinge ums Leben, weil Schlepper sie in völlig überfüllte und kaum seetüchtige Boote hineinpferchen. Laut UNO haben 2015 bisher rund 744.000 Menschen die gefährliche Überfahrt riskiert.
Auch heute sind wieder Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, in Erstaufnahmezentren, in Feste und in Zeltunterkünfte gebracht worden. Allerdings muss man klar sagen, ein Leben in Frieden wird nicht allen bevorstehen. Man wird sie von Polizisten bewachen lassen müssen, denn die Heime in Deutschland werden immer wieder Ziel gewalttätiger Übergriffe. Die Zahl dieser Vorfälle steigt, das bestätigen die Behörden. Und zwar erheblich, wie Justizminister Maas heute sagte. Jeder Einzelne sei ein Angriff auf unsere tolerante Demokratie und dürfe nicht schweigend hingenommen werden. Über die Hass- und Gewaltausbrüche allein am Wochenende und die Reaktionen darauf berichtet Michael Götschenberg.
Im sächsischen Freital bei Dresden explodierte ein Sprengsatz aus Pyrotechnik vor dem Schlafzimmer eines Asylbewerbers. Die Fenster gingen zu Bruch, der 26-jährige Syrer erlitt Schnittverletzungen im Gesicht. Ebenfalls in Sachsen brannten am Wochenende zwei noch unbewohnte Unterkünfte für Asylbewerber. Während bei einem leerstehenden Hotel in Dresden noch untersucht wird, ob es sich wirklich um Brandstiftung handelte, gilt das im anderen Fall als sicher. In Diepoldeswalde wurden mehrere Wohncontainer in Brand gesteckt, die ebenfalls Asylbewerber einziehen sollten. In Sehnde in Niedersachsen wurde vor der Eingangstür eines Hauses, in dem eine dreiköpfige syrische Asylbewerberfamilie lebt, Feuer gelegt. Es konnte schnell gelöscht werden. Ein 43-jähriger mutmaßlicher Brandstifter wurde bereits festgenommen. In Magdeburg und Wismar gingen am Wochenende Schläge auf Asylbewerber los und schlugen diese zum Teil krankenhausreif.
Das macht mir Sorge, weil mittlerweile rechte Gewalt an der Tagesordnung steht hier in Deutschland und immer brutaler wird. Und das bedeutet für mich, dass wir unsere Sicherheitsbehörden so ausstatten müssen, dass sie insbesondere verhindern, dass es hier keinen zweiten NSU gibt.
Sagt Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Mittlerweile hat es rund 50 Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte gegeben. Insgesamt 600 Angriffe unterschiedlichster Art auf Asylbewerber allein in diesem Jahr. Der größte Teil, vor allem der Brandanschläge, häufig mit Schäden in Millionenhöhe, konnte bisher nicht aufgeklärt werden. Die Sicherheitsbehörden haben nach wie vor keine Hinweise darauf, dass die Taten zentral gesteuert oder koordiniert sein könnten. Laut Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sind die Täter vor allem in der Nachbarschaft der Asylbewerberunterkünfte zu suchen.
Das sind Angriffe, die weitestgehend von Einzeltäter oder Kleinstgruppen durchgeführt werden. Wir sehen sie lokal verortet, nicht bundesweit.
Koordiniert hingegen sei die Hetze im Internet und bei Veranstaltungen, die vor allem von den rechtsextremen Parteien wie der NPD oder der Partei Die Rechte betrieben und angefacht wird, beziehungsweise den Bürgerinitiativen, hinter denen sie stecken, wie der Kampagne Nein zum Heim, die von der NPD betrieben wird. In diesem Klima, so Maaßen, wachse die Gewaltbereitschaft.
Und das führt dazu, dass es Menschen gibt, die sagen, wir müssen jetzt diesen Worten auch Taten folgen lassen.
Auch wenn der Verfassungsschutz zurzeit keine Hinweise auf rechtsterroristische Zellen hat, räumt Verfassungsschutzpräsident Maaßen auch ein, man habe nur ein sehr eingeschränktes Bild und sehe nicht alles.
Ob koordiniert oder spontan, ob in Ost oder West, Hass und Gewalt gegen Flüchtlinge wachsen in Deutschland. Gerd Wolf kommentiert.
In einer niedersächsischen Kleinstadt ersticht ein Asylbewerber einen Flüchtling. Nach der Tat erhängt sich der Messerstecher in der Untersuchungshaft. Nur wenig später schweigen die Gäste am reich gedeckten Kaffeetisch einer örtlichen Geburtstagsparty, als einer der Geladenen feststellt, es sei doch in Ordnung, wenn sich das Problem mit den Ausländern auf diese Weise löse. Alle schweigen. Keiner sagt etwas, niemand stellt den Großsprecher zur Rede. Soweit sind wir jetzt. Auch in der vermeintlich gut bürgerlichen Gesellschaft fallen längst Worte, denen der Mob in Magdeburg, in Wismar, in Hasewinkel oder Dortmund dann Taten folgen lässt. In diesem Land brennen nicht mehr nur Unterkünfte, in die Flüchtlinge einziehen sollen. Koordiniert im Internet geht es nun mit Baseballschlägern gegen Menschen, die hier nach abenteuerlicher Flucht Schutz vor Bürgerkrieg oder Verfolgung suchen. Niemand kann und will die Herausforderungen verschweigen, die sich jetzt durch den syrischen oder den afghanischen Exodus stellen. Die Politik mag sich noch schwer tun, aber sie wird am Ende handeln. Wir werden deshalb bald erleben, wie das Klima in diesem Land rauer wird. Weniger sozial, weniger christlich und weniger liberal. Neue Regeln werden erfunden, alte angepasst und vor allem durchgesetzt werden. Sogenannte Gutmenschen werden ihr Gesellschaftsbild überdenken müssen. Es wird noch klarer werden, wer hierher kommt, für den gelten unser Recht und unsere Werte. Doch alle unsere Regeln fußen auf der einen, der grundsätzlichen, die der erste Artikel des Grundgesetzes zwingend vorschreibt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Menschen, nicht nur die eines Deutschen. Wer das nicht anerkennt und jetzt nicht laut und mit Haltung antritt gegen diejenigen, die Flüchtlinge mit Worten oder Taten hetzen, der kann sich nicht mehr auf diesen Staat berufen, den er zu verteidigen vorgibt. Denn der Rechtsextremismus hat die Nische des Dumpfen und Blöden verlassen, wo wir ihn seit den 60er Jahren eingepfercht wähnten. Er rückt Richtung Mitte. Rechtes Gedankengut ist in der Variante eines, man wird doch wohl noch mal sagen dürfen, wählbar geworden. In der AfD-Führung wird offen über Schusswaffengebrauch zur Flüchtlingsabwehr an den Grenzen schwadroniert. Es wird gefährlich. Für Flüchtlinge, wie schon die vergangenen Tage gezeigt haben, aber auch für die Gesellschaft, deren Teil sie zwangsläufig wurden. Die innere Sicherheit der Bundesrepublik sei mittlerweile bedroht, fürchtet Verfassungsschutzchef Maaßen. Wohlgemerkt, nicht durch die Hilfesuchenden, sondern durch die, die sie hassen. Die Sorge des Verfassungsschützers ist berechtigt. Und irgendwann könnten sich auch die nun Angegriffenen wehren und damit eine Dynamik in Gang setzen, die die Grundfesten dieser Republik erschüttern würde. Umso entscheidender ist, dass ein wehrhafter Staat die Milieus bekämpft, in denen Fremdenhass und rechte Gewalt entstehen. Der Verfassungsschutz in Ländern und Bund hat sich bei der Fahndung nach den Mördern des nationalsozialistischen Untergrunds peinlich blamiert. Wenig deutet darauf hin, dass sich hier Grundsätzliches geändert hätte.
Ein Kommentar von Gerd Wolf im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Katharina wer? Barley. Sie heißt Katharina Barley, die Frau, die den Wahlkampf der SPD in 2 Jahren managen soll, als Generalsekretärin der Partei. Natürlich muss der SPD-Parteitag im Dezember die Personalie noch absegnen, aber viele Sozialdemokraten müssen die Kollegin auch erstmal kennenlernen und begreifen, dass Yasmin Fahimi die Parteispitze tatsächlich verlässt. Peter Mücke.
Der Rückzieher von SPD-Generalsekretärin Fahimi kam überraschend, hatte sie doch noch vor einigen Wochen angekündigt, beim Parteitag im Dezember erneut antreten zu wollen. Aber mindestens genauso überraschend die Nachfolgeregelung.
Ja, meine Damen und Herren, zu uns aufs Podium kommt Dr. Katharina Barley.
Die Parteichef Gabriel dann die gesamte Pressekonferenz auch Barley nannte. Bis ein Journalist die designierte Generalsekretärin darum bat, mal aufzuklären, wie ihr Nachname eigentlich ausgesprochen werde.
Ja, das mache ich gerne. Also mein Vater ist Brite. Also man spricht es Englisch aus, wenn man es korrekt aussprechen möchte, also Barley. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, an alle möglichen Aussprachen. Ich bin schon froh, wenn man es richtig schreibt.
Nämlich mit L-E-Y hinten. Ein bisschen peinlich für den Parteichef war es doch offiziell sein Personalvorschlag gewesen.
Ich kann das ja sagen, wir haben am Freitag das erste Mal Kontakt gehabt und Sonntag uns zu einem abschließenden Gespräch getroffen.
Über ihren Namen wurde dabei offensichtlich nicht geredet. Wie man hört, hatte Gabriel ohnehin einen ganz anderen Namen auf seiner Liste gehabt. Martin Schulz, den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Seine Kandidatur allerdings aussichtslos, weil Mann. Eine Frau musste also her.
Man spricht mit dem einen und der anderen. Na, da kriegt man Ratschläge, kriegt man in der SPD täglich.
In diesem Fall soll der Ratschlag von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer gekommen sein. Barley ist SPD-Kreisvorsitzende in Trier-Saarburg und seit 2 Jahren auch Bundestagsabgeordnete, ohne dass sie bislang allerdings auf sich aufmerksam gemacht hätte.
Sie hat eine Entwicklung in der SPD hinter sich, die mir außerordentlich sympathisch ist. Sie war nämlich Kommunalpolitikerin.
Was man getrost auch als Nachtreten gegen die Vorgängerin Jasmin Fahimi werten kann, die als Gewerkschaftsfunktionärin nie ein politisches Amt innehatte, bis sie vor 2 Jahren Generalsekretärin wurde. Auch da hatte Gabriel mit dem schleswig-holsteinischen Fraktionschef Ralf Stegner eigentlich einen Mann auf der Wunschliste. Auch ein Grund, warum es nie so richtig rund lief zwischen Fahimi und Gabriel. Doch das macht Barley keine Angst.
Ich bin einfach anders vom Typ. Das ist völlig in der Natur der Sache. Ich glaube, der Wechsel in so einem Amt bringt jedes Mal Veränderungen mit sich.
Gabriel jedenfalls erhofft sich einen frischen Blick auf die Politik und die bevorstehenden Wahlkämpfe. Barley selbst bezeichnet sich als sehr sachlich denkend und sehr verlässlich. Beides Eigenschaften, die man ihrem Parteichef nicht gerade nachsagt.
Ich kenne Sigmar Gabriel auch nicht erst seit gestern. Ich glaube, dass wir sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube, dass wir eine Art der Kommunikation haben, die klappt. Ich mag Menschen mit Profil. Ich kann es vielleicht auch mal so sagen. Und zu einem Profil gehören halt auch ein paar Ecken und ein paar Kanten. Und das ist mir allemal lieber als so eine Persönlichkeit, die man nicht an die Wand nageln kann. Und
das war jetzt hoffentlich keine Ankündigung.
Mal sehen.
Brauchst mal lange Nägel.
Mal sehen. Ich glaube, wir kriegen das gut hin.
Peter Mücke über die neue oder zukünftige SPD-Generalsekretärin. Katerstimmung heute in der Türkei. Die einen haben sie, weil sie zu lange, vielleicht zu ausgelassen, ihren Sieg gefeiert haben. Die anderen, weil sie fürchten, nun nach der absoluten Mehrheit für die konservative AKP mundtot gemacht zu werden. So wie sie überzeugt sind, dass der Konflikt mit den Kurden aus Regierung und Präsidentenpalast geschürt wurde, um die Türken Unsicherheit spüren zu lassen. Und was bedeutet dieser klare Wahlsieg der AKP für Europa, für die EU, im Umgang mit dem Land, das als entscheidend gilt für die Lösung des Flüchtlingsproblems? Kai Küstner über die Reaktionen in Brüssel.
Jedes kritische Wort verkniff sich die EU-Kommission zunächst. Vielmehr lobte sie die hohe Wahlbeteiligung von 85%, in der sie einen Beleg dafür sieht, dass die Menschen in der Türkei demokratische Prozesse unterstützen. So formulieren es die EU-Außenbeauftragte Mogherini und der für Nachbarschaftspolitik zuständige Kommissar Hahn. Ganz anders hört sich das bei der grünen EU-Parlamentarierin Rebecca Harms an. Im türkischen Wahlkampf seien sämtliche Grundregeln einer demokratischen Abstimmung außer Kraft gesetzt worden.
Die Pressefreiheit gab es für oppositionelle und kritische Journalisten und Medienunternehmen nicht mehr.
Fest steht aber, dass die EU die Türkei dringend braucht bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise und deshalb nach Ansicht vieler zu Verhandlungen mit der Erdogan-Regierung sozusagen verdammt ist, ob sie will oder nicht. Mit den Neuwahlen habe die EU nun, meint denn auch der EU-Abgeordnete Ferber von der CSU, immerhin einen demokratisch ermittelten Verhandlungspartner.
Für die Europäische Union heißt dies, dass wir jetzt hoffentlich bald mit einer neu gewählten Regierung verhandeln können, um Flüchtlingslager in der Türkei auszubauen.
Auch der Chef des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, Elmar Brok von der CDU, will in dem klaren Wahlergebnis eher eine Chance sehen als ein Risiko. Andere sind sich hingegen sicher, dass ein starker Erdogan sicher kein einfacher Erdogan wird in den Verhandlungen. Insgesamt hatten viele in Brüssel daher doch auf eine Koalitionsregierung in Ankara gehofft. Nun kann der Präsident mit breiter Brust in den EU-Gesprächen auftreten, bei denen es nicht nur um viel Geld, sondern unter anderem auch um Visaerleichterungen für Einreisen in die EU geht.
Unabhängig davon ist die Türkei natürlich in keinem Zustand, der weitere Schritte Richtung Mitgliedschaft der Europäischen Union rechtfertigen würde.
Warnt der CSU-Mann Ferber im ARD-Hörfunk-Interview. Die konservativen Parteien in Deutschland sehen einen möglichen EU-Beitritt der Türkei traditionell kritisch. Trotzdem hatten Kanzlerin Merkel und auch die EU dem Land eine Wiederbelebung der Beitrittsverhandlungen in Aussicht gestellt. Die große Frage, die sich die Europäer nun stellen, lautet, macht Erdogan weiter auf seinem bisherigen Kurs, der eher von einer Abkehr von Europa, dafür einer Hinwendung zu autoritären Anwandlungen geprägt war. Das ist das, was die meisten Beobachter vermuten.
Erdogan muss für seine Strategie kritisiert werden. Da darf keine falsche Toleranz an den Tag gelegt werden,
mahnt die EU-Abgeordnete Rebecca Harms. Ihr Kollege Fleckenstein von der SPD fürchtet, das Wahlergebnis könnte ein schwerer Schlag für die Meinungsfreiheit sein und auch für den Friedensprozess mit den Kurden. Kritiker halten der EU vor, sie habe vor Jahren den Zeitpunkt verpasst, mit der Türkei ernsthaft über eine Annäherung zu reden, als Erdogan noch offen dafür und auf einem demokratischeren Pfad unterwegs war. Jetzt aber wird bei den anstehenden Verhandlungen zu den Flüchtlingen stets der Vorwurf mitschwingen, die EU gehe vor einem Mann in die Knie, dem sie in der Vergangenheit am liebsten die kalte Schulter zeigte. Eine demokratische Türkei, die aufhört, Kurdenstellungen zu bombardieren, wäre für die EU sicher der einfachste Verhandlungspartner. Ob sie den bekommt, ist allerdings fraglich.
224 Menschen sind vor 2 Tagen beim Absturz des russischen Airbus auf dem Sinai ums Leben gekommen. Viele der Opfer konnten heute schon nach St. Petersburg gebracht werden, damit ihre Angehörigen sie begraben können. Das Warum dieses Dramas wird die Hinterbliebenen und die russischen Behörden auch noch eine Weile beschäftigen. Denn die Frage ist, war es doch ein Terroranschlag? Die Aussage eines Vertreters der Fluggesellschaft heute war jedenfalls zum Aufmerken. Die Maschine flog nicht, sie fiel. Einen Notruf habe es nicht mehr gegeben. Bernd Großheim dazu aus Moskau.
Die Untersuchungen, warum der russische Airbus über der Sinai-Halbinsel abstürzte, stehen erst am Anfang. Viel ist noch nicht bekannt. Die Fluggesellschaft Colavia Metrojet geht davon aus, dass das Flugzeug in der Luft zerbrach, und zwar aufgrund einer mechanischen Einwirkung. Ob von außen oder von innen, ist unklar. Einer der Manager, Viktor Jung, sagte, der Airbus sei in den letzten Minuten nicht mehr geflogen, sondern gefallen. Wir schließen sowohl einen technischen Defekt des Flugzeugs aus, als auch einen Fehler der Piloten, also menschliches Versagen. Als verfrüht bezeichnete der Chef der russischen Luftfahrtbehörde Neratko die Aussagen der Fluggesellschaft. Die Ermittler hätten noch gar nicht genug Informationen, um eine klare Aussage zu treffen. Die Hoffnung liegt jetzt auf der Auswertung von Flugschreiber und Stimmrekorder, wie der russische Katastrophenschutzminister Puchkov erklärte. Meine Kollegen und ich waren im ägyptischen Verkehrsministerium und haben uns die Blackboxes angesehen. Im Großen und Ganzen ist deren technischer Zustand befriedigend. So wie es international üblich ist, beginnen Spezialisten nun, die Inhalte zu untersuchen. Theorien zur Absturzursache gibt es verschiedene. Ein Flugzeugteil könnte sich gelöst und ein Loch in die Außenhaut des Airbus gerissen haben, wobei es zu einem Druckabfall kam. Auch ein Terroranschlag steht als Hypothese im Raum. Möglicherweise explodierte eine Bombe. Ein Angriff mit einer Boden-Luft-Rakete gilt als eher unwahrscheinlich. Eine weitere Theorie ist die Nachwirkung eines sogenannten Tail Strikes. Vor 14 Jahren setzte das Unglücksflugzeug bei einer Landung in Kairo zuerst mit dem Heck auf. Es gab Fälle, bei denen solche Flugzeuge trotz Reparatur noch Jahre später auseinanderbrachen. Russlands Präsident Putin betonte, mit Hochdruck werde daran gearbeitet, die Unglücksursache zu erfahren. Ich möchte den Angehörigen der Verstorbenen nochmals mein Beileid aussprechen. Das ist eine große Tragödie. Natürlich sind wir mit Herz und Seele bei ihnen. Zweifelsohne soll alles getan werden, um ein objektives Bild des Geschehens zu bekommen, damit wir wissen, was passiert ist und darauf entsprechend reagieren können. Mit einer Transportmaschine wurden die sterblichen Überreste von 144 Opfern des Flugzeugabsturzes nach St. Petersburg gebracht. Dort sollen sie mithilfe von DNA-Analysen identifiziert und danach an die Angehörigen übergeben werden. Die russischen Behörden hoffen, mit einem zweiten Flugzeug alle Todesopfer und deren persönliche Dinge nach Russland bringen zu können. Der Absturz des Airbus 321 ist der schwerste Unfall in der Geschichte der russischen Luftfahrt. 224 Menschen kamen ums Leben.
Das Unglück, das Rumänien weiter beschäftigt, ist das folgenschwere Feuer in einem Bukarester Club am Freitagabend. Eine rumänische Tageszeitung fragt heute, ob es Zufall, Fluch oder kriminelle Fahrlässigkeit, durch die mittlerweile 30 Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Zahl der Opfer könnte sich noch erhöhen, weil viele in den Krankenhäusern liegen. In Rumänien hat die Tragödie eine politische Debatte ausgelöst über die Frage, wie es sein konnte. Ein Bericht von Stefan Oschwart.
Das Feuer im Bukarester Club Kollektiv breitete sich in Sekundenschnelle aus. Das zeigt ein Handyvideo, das das rumänische Fernsehen jetzt veröffentlichte. Ausgelöst worden war das Feuer am Samstagabend in der Diskothek durch eine Art Wunderkerze während eines Konzerts der Metalcore-Band Goodbye to Gravity, berichten Augenzeugen. Das Feuer wurde durch Feuerwerkskerzen ausgelöst und erfasste eine Säule. Danach stand alles in Flammen, sagte einer. Ein anderer bestätigt das und er fügt hinzu: Ich war an der Tür, war gerade erst reingekommen, das war mein Glück. Nur ein Ausgang war überhaupt geöffnet. Die Decke aus Holz und die Schaumstoffverkleidungen brannten sofort lichterloh. Beim Innenausbau hatten die Betreiber auf Billigmaterial gesetzt, erzählt Stefan Schuto. Seine Firma hatte die Schallschutzisolierung angebracht. Dieser Schaumstoffbelag war direkt an der Betondecke installiert, sagt er. Darüber war eine Decke aus Tannenholz. Unser Angebot war, teurere, aber feuerabweisende Materialien zu verwenden, die nur ganz langsam verglühen, 1 Zentimeter in einer halben Stunde. Die Ermittler bestätigten, dass nur leicht brennbare Billigware verbaut wurde. 2 weitere Clubs der gleichen Besitzer seien schon ausgebrannt in den vergangenen Jahren, berichtete eine rumänische Zeitung. Konzerte und Pyroshows hätten gar nicht stattfinden dürfen, so die Behörden. Rumäniens Präsident Klaus Iohannis verurteilte in einer Videobotschaft die tödliche Schlamperei. In diesem Moment haben wir die Pflicht, eine Lektion zu lernen, für die leider so viele Leben geopfert wurden und die mit so viel Leid bezahlt wurde. Wir dürfen die Inkompetenz von Behörden, die Ineffizienz von Institutionen nicht tolerieren. Wir dürfen der Korruption nicht mehr gestatten, sich auszubreiten bis hin zum Mord. Wegen fahrlässiger Tötung ermittelt jetzt die Generalstaatsanwaltschaft.
Die Stadt Potsdam richtet morgen eine Gedenkfeier für den ermordeten Elias aus. Der 6-jährige Grundschüler war von einem ehemaligen Wachmann wohl getötet worden, der ebenfalls eingeräumt hatte, den Flüchtlingsjungen Mohammed ermordet zu haben. Beide Fälle werden jetzt gemeinsam untersucht. Aus Berlin berichtet Matthias Bartsch.
In beiden Mordfällen ermittelt jetzt die Brandenburger Staatsanwaltschaft, weil sowohl Elias als auch Mohammed in Brandenburg getötet wurden. Die Anwälte von Mohammeds Familie versuchen nun durchzusetzen, dass die Eltern des mutmaßlichen Täters vor Gericht aussagen. Hintergrund ist, dass Silvio S. den Ermittlern zwar gestanden hatte, beide Kinder getötet zu haben, seitdem schweigt er aber. Die Polizei prüft weiterhin, ob der 32 Jahre alte Verdächtige in Verbindung zu weiteren vermissten Fällen steht, zum Beispiel der kleinen Inga aus Sachsen-Anhalt. Die Anwälte von Mohammeds Familie haben heute für ein dauerhaftes oder zumindest erweitertes Bleiberecht für die Mutter und ihre beiden Kinder geworben. Seit einem Jahr leben sie bereits in Berlin. In einem Monat aber droht die Abschiebung, zumal die Familie aus Bosnien, einem sogenannten sicheren Herkunftsland, stammt. Dennoch stehen die Chancen gut, dass Mohammeds Mutter und seine Geschwister erstmal in Berlin bleiben dürfen, weil die Mutter im Prozess gegen Silvio S. voraussichtlich als Zeugin aussagen wird. Sie hat jedenfalls heute ein Zeichen gesetzt, dass sie weiter in Berlin leben will, auch wenn sie hier ihren 4-jährigen Sohn verloren hat. Mohammed soll in den nächsten Tagen in der Hauptstadt nach muslimischer Tradition beerdigt werden.
Die Lufthansa. Steht sie vor einem neuen großen Streik? Die Flugbegleiter ringen seit langer Zeit mit der Airline und immer wieder hatte man sich auf ein Vertagen und auf die Ankündigung neuer Angebote eingelassen. Aber jetzt ist der Geduldsfaden gerissen. Die Gewerkschaft UFO droht mit einem mindestens einwöchigen Streik. Roman Warschauer berichtet.
Eine allerletzte Chance hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO der Lufthansa noch einmal gegeben. Bis Donnerstag um 17 Uhr hat die Fluggesellschaft die Möglichkeit, einer Forderung der Gewerkschaft zur Regelung der Alters- und Übergangsversorgung zuzustimmen. Eine letzte Frist, um einen Streik zu verhindern, wie UFO-Chef Nikolai Baublies erklärt.
Sollte diese verstreichen, werden von Freitag, den 6.11. bis Freitag, den 13.11. werden wir zum Streik aufrufen. Wir werden unsere Kunden allerdings kurzfristig darüber informieren, welche der Flüge in diesem Zeitraum nicht bestreikt werden. Wir haben jetzt uns auch entschieden, das heute schon diesen Zeitraum bekannt zu geben, damit sich eben Passagiere darauf einstellen können, dass zwischen dem 6. und dem 13. gegebenenfalls ihre Reise nicht mit Lufthansa stattfinden kann.
Das Schreiben mit der Forderung ist bei der Lufthansa auch bereits eingegangen, bestätigt Unternehmenssprecher Andreas Bartels. Man werde dies noch einmal genau prüfen. Dabei klingt er aber nur verhalten optimistisch.
Diese Forderung ist eine, die uns schon bekannt war. Das heißt, sie macht die Alters- und Übergangsversorgung
de facto noch teurer, als sie heute ist. Und das macht es natürlich schwierig, auf diese Forderung einzugehen. Aber wir werden jetzt natürlich nichts unversucht lassen, um bis Donnerstag noch etwas hinzubekommen, was den Streik auch noch abwenden kann.
Sollte es zu keiner kurzfristigen Einigung mehr kommen, dann werden die Flugbegleiter ab Freitag für eine Woche die Flüge der Lufthansa bestreiken. Die Töchter Germanwings, Eurowings oder auch Cityline sollen hingegen nicht bestreikt werden.
Und das war es für heute im Echo des Tages. Sie können sich die Sendung in Kürze auch auf unseren Seiten herunterladen, auf ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend noch, wünscht Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.